Wir machen heute eine Sondersendung zu TERFs. Was sind TERFs? Was wollen TERFs? Und deshalb ist es richtig und vernünftig, dass wir hier eine Inhaltswarnung aussprechen, denn es geht zum ersten Mal bei uns um transfeindliche Äußerungen. Und wir werden transfeindliche Narrative hier besprechen gemeinsam. Und diejenigen, die sich getriggert fühlen könnten durch diese Narrative, die wir hier besprechen, die sollten sich diese Sendung jedenfalls nicht anhören. Ich begrüße recht herzlich Joanne Stutnick. Joanne ist Journalistin und arbeitet beim Berliner Verlag. Und vielleicht magst du das, was ich jetzt nicht gesagt habe, noch ergänzen.
Was du jetzt nicht gesagt hast über mich, über meine Person. Also ich habe als Journalistin einiges zu dem Thema TERF recherchiert, aufgeschrieben für die Berliner Zeitung, für die ich jetzt seit einiger Zeit nicht mehr so wahnsinnig viel mache, auch aus gesundheitlichen Gründen. Aber die Diskussionen stehen halt weiter im Raum und natürlich ist die ganze Thematik im Zusammenhang mit dem im Raum stehenden Selbstbestimmungsgesetz weiterhin aktuell. Und darum sitzen wir jetzt hier zusammen und wollen ein bisschen mal Revue passieren lassen und so nach vorne schauen, wie es um das Thema TERF steht.
Dann glaube ich, sollten wir zunächst mal eine Begriffsbestimmung machen und die Frage, ob der Begriff TERF überhaupt benutzt werden darf und ob es vernünftig ist, ihn zu benutzen.
Trans Exclusionary Radical Feminist. Und das ist halt ein Begriff, der von manchen Protagonistinnen dieser Szene als Slur, als Beleidigung empfunden wird. Aber im Grunde beschreibt es meiner Ansicht nach schon genau das, worum es geht. Nicht? Also es geht um das Ausschließen, es geht um radikalen Feminismus, radikaler Feminismus verbunden mit der zweiten Welle des Feminismus. Das heißt, also wir sprechen jetzt eigentlich von Narrativen, die aus einer länger zurückliegenden Zeit hineinfließen in die Gegenwart. Und Dinge, die eigentlich in der dritten und vierten Welle des Feminismus ausgiebig beschreibt, woran jetzt gearbeitet werden muss, Intersektionalität, auf einmal ganz merkwürdig in einen seltsamen Kontext stellt. Nicht? Und das ist der Punkt, warum der Begriff TERF als strittig empfunden wird. Aber er ist erstmal da, beschreibt erstmal das, was sich in viele fortschrittliche Bewegungen oder Strömungen des Feminismus hinein verirrt, sage ich mal. Das ist eine Bezeichnung, die das erstmal trifft. Und man kann darüber streiten, will man so genannt werden, will man das irgendwie anders bezeichnen. Der interne Szenebegriff derjenigen, die sich in dieser Szene, in dieser Bubble aufhalten, ist meistens also Red Femme, radikale Feministinnen. Und von außen, das ist ja immer so eine Betrachtung von innen oder von außen betrachtet, geht es um einen ausschließenden radikalen Feminismus. Insofern ist meiner Ansicht nach dieser Begriff sehr treffend.
Welche Alternativen gibt es denn? Du hast gesagt, Radfem oder Redfem ist der eine Begriff. Ich habe genderkritische Feministin gehört. Gibt es noch andere Begriffe? Und vor allen Dingen, welcher wäre dann der richtige Begriff? Also Feministin an sich wäre, glaube ich, auch eine Selbstbezeichnung.
Also Gender Criticals trifft es natürlich insofern, dass aus dem Selbstverständnis heraus diese Personen den Begriff Gender in Frage stellen, im Gegensatz eben zu einem angenommenen oder zu beschreibenden biologischen Geschlecht. Das ist natürlich etwas, worüber man diskutieren kann. Und ich denke mal, generell sollte man zulassen, dass über Begriffe gestritten und diskutiert wird. Das geht aber natürlich jetzt so bei dem Begriff TERF nicht um Begriffe, um Ideen, sondern wir sprechen von Personen, die ausgeschlossen werden sollen aus bestimmten Diskursräumen oder aus bestimmten physischen Räumen. Das ist die berühmt-berüchtigte Toilettendiskussion. Das ist etwas, was das Leben von Menschen beeinträchtigt oder beeinflusst.
Ich möchte noch etwas weiter vorne anfangen. Es ist ja eine Diskussion, also oder sagen wir es mal anders, so TERF bezeichnet ja eigentlich Frauen. Gibt es auch männliche TERFs?
Selbstverständlich. Also TERF wird ja von einigen der ProtagonistInnen als Selbstbezeichnung durchaus nicht nur akzeptiert, sondern ganz selbstbewusst vertreten. Und es gibt Comedians, die sich als, ich gehöre zum Club TERF, bezeichnen. Und insofern, dieser Club ist offenbar genderoffen oder geschlechtsoffen. Dieser Hass oder diese Vorbehalte gegenüber Transpersonen scheint ein sehr inklusiver Club zu sein.
Wenn es doch vor allen Dingen Frauen sind und soweit ich mich erinnere, gibt es, glaube ich, noch kein transfeindliches Buch, das von Männern geschrieben worden ist. Korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Ich meine, Janice Raymond mit The Transsexual Empire war, glaube ich, das erste wirklich bedeutende, weltweit bedeutende Buch, das so diese Theoriebildung vorangetrieben hat. Und dann sind ja eine Reihe von Frauen gefolgt. Wenn es also zumindest in der Theoriebildung etwas ist, das von Frauen ausgeht, ist dann die Auseinandersetzung, die wir da führen und die du ja richtig beschrieben hast, ist das nicht eine Auseinandersetzung, die in die falsche Richtung geht? Weil wenn die Trans-Community sich wehrt, wehrt sie sich nicht gegen die Falschen? Ja, müssten wir nicht eigentlich gemeinsam gegen das Patriarchat kämpfen?
Also ich denke, da gibt es jetzt ganz verschiedene Layers dieser Diskussion. Also erstmal zu dem Beginn, was du gerade genannt hast. Also mir ist jetzt auch kein relevantes Buch von irgendeinem männlichen Protagonisten dieser Szene irgendwie bekannt. Aber natürlich gibt es also Kolumnen, die in der Welt erscheinen, die in der NZZ erscheinen, Videobeiträge auf dem Portal News und so, die sich eben genau um dieses Thema drehen. Und da geht es aber jetzt nicht um die theoretische Auseinandersetzung innerhalb einer feministischen Diskussion, sondern es geht darum, einfach Narrative zu bedienen, und das ist jetzt der zweite Layer, den ich nicht ansprechen möchte, wer ist denn überhaupt gemeint, wenn jetzt irgendein Julian Reichelt oder so sich zu dieser Frage äußert oder irgendjemand anders auf so einem reichweitenstarken Portal, das also bestimmte vereinfachte Botschaften aussenden möchte. Es sind ja nicht wirklich diejenigen gemeint, die es betrifft, Transpersonen, sondern man sendet in die andere Richtung. Man spricht über Transpersonen, aber man spricht zu Menschen, die vielleicht von dem Thema gar nicht so viel wissen. Aber man möchte ihre Haltung, ihre Meinung beeinflussen in dem Sinne einer Verschiebung des Diskurses, wobei das Thema Trans auch nur ein mangelndes Thema ist in einem etwas größeren Diskurs, wo es eben darum geht, was darf man denn heute überhaupt noch sagen? Darf man irgendwie jetzt irgendwie keine transfeindlichen Witze mehr machen und so? Darf man jetzt noch das Z-Wort irgendwie sagen? Und darin, in diese Diskussion ist das eingebunden. Und das ist ein ganz anderer Kontext natürlich als der in der zweiten Welle des Feminismus diskutiert wurde, wo es vielleicht auch damals schon innerhalb des Feminismus ein toxisches Element mit einschloss. Aber trotzdem ging es da immer noch, sag mal, um die Sache der Diskussion. Und hier, in dem Kontext, den wir medial erleben, geht es mehr darum, dass Metapolitik betrieben wird und dass Trans dort wirklich nur eins von vielen Themen ist, was gespielt wird.
Also keine Auseinandersetzung, die wir mit Frauen führen und die wir besser lassen sollten, stecken nicht in den Argumenten oder in der Art und Weise der Intensität, die diese Debatte geführt wird, steckt nicht auch ein berechtigter Kern da drin? Also ich weiß, dass wir bei den Grünen mit geschlechtlicher Vielfalt uns schwer tun, weil das Frauenstatut sehr hart auf die 50%-Regel, also 50% für Frauen, pocht und daran auch nicht gerüttelt wird, was ich persönlich erstmal ganz vernünftig finde. Natürlich bildet diese 50%-Regel geschlechtliche Vielfalt nur schlecht und völlig unzureichend an einigen Stellen auch ab, aber sie ist erstmal so ein Markenkern und ist nicht eine Kritik, die sagt, innerhalb dieser 50%-Regel soll geschlechtliche Vielfalt abgebildet werden und damit abgewichen werden von der Hälfte der Macht, die gehört den Frauen. Und da sind wir ja bei weitem, wir leben im Patriarchat, da sind wir bei weitem ja nicht, das ist ja nicht die Realität. Ist das nicht ein berechtigtes Anliegen?
Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir reden jetzt natürlich also von Vorstellungen, die eine gewisse Tradition haben, die zurückreichen, dass man eben also aus einem patriarchalischen Denkmuster eben nur von Frauen und Männern spricht und dann auf einmal das Thema der Geschlechtervielfalt auf einmal dieses binäre Muster in Frage stellt. Und also ich kenne Diskussionen aus dem Red Fem Feld und ich finde das durchaus wichtig, das irgendwo mit einzubeziehen. Dort macht man sich dann halt Sorgen um die Sichtbarkeit von Frauen und stellt es als Bedrohung dar, dass auf einmal Transpersonen das in Frage stellen würden. Für sich genommen ist das Argument, dass wir gerade dabei sind, also Frauenquoten nicht nur zu diskutieren, sondern tatsächlich auch als ein progressives Element zu begreifen, dass wir Dinge voranbringen, dass Posten beispielsweise paritätisch besetzt werden, dass das Gremien paritätisch besetzt werden. Das ist auch völlig ungenommen. Wir wollen, niemand will das in Frage stellen, dass Geschlechtervielfalt eben auch bedeutet, dass Frauen ihre Rechte gleichberechtigt mit Männern durchsetzen können. Und rein numerisch stellt das Thema, wenn man jetzt das auch einfach mal binär denkt, also eine Transfrau stellt diese Idee niemals irgendwo in Frage, weil wir sprechen jetzt also erstmal von einer absoluten Minderheit, die eben in ihrer Geschlechtlichkeit anerkannt sein will und die absolute Mehrheit von progressiv denkenden Menschen akzeptiert das, dass es auch innerhalb dieses Systems einen Platz hat. Die Sache wird etwas komplizierter, wenn wir jetzt das binäre Geschlechtermuster etwas auf den Stand bringen und eben auch das Thema nominäre Geschlechtlichkeit mit einbeziehen. Und da müssen wir natürlich dann einfach auch mal ein bisschen überlegen, was das möglicherweise in Frage stellt. Ne? Aber wenn wir jetzt wirklich darum streiten, und darum, das geht ja in diesen Narrativen erstmal darum, darf irgendwo eine Transfrau einen innerhalb dieser Frauenquote festgestellten Posten übernehmen oder müsste sie jetzt irgendwie ausgeschlossen werden? Und wenn man dieses Denken erstmal akzeptiert, bewegt man sich schon im Universum von TERF. Und man sollte vielleicht erstmal vermeiden, dass man sich schon, bevor man so eine Frage beantwortet, eben in eine Bubble bewegt. Man sollte erstmal durchatmen und einfach überlegen, was wollen wir? Und wollen wir Menschen ausschließen oder wollen wir inklusiv sein? Und wenn wir inklusiv sein wollen, da müssen wir auch einfach akzeptieren, dass vielleicht möglicherweise Vorstellungen, die vor 20 Jahren für uns irgendwo Dinge in Frage gestellt haben, heute eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollten. Und trotzdem werden diese Fragen aufgeworfen. Für mich ist das ein großer Anachronismus.
Nun ist es so, in der patriarchalen Machtausübung ist es notwendig, dass die Kategorie Frau zugewiesen ist. Das Patriarchat baut auf diese Unterscheidung. Also das heißt, Frau sein muss benennbar, identifizierbar und zugewiesen sein. Und lange Zeit hat ja auch eine Translogik innerhalb des Binären funktioniert. Also das TSG ist ja etwas, das und auch die Art und Weise, wie behandelt worden ist, es hat sich ja sehr daran orientiert, ob die Menschen, die transitionieren, in die binäre Logik passen. Und denen, die aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel weil sie Passing-Probleme haben oder die nicht in diese binäre Logik passen, denen wurde das ja in der Vergangenheit und auch heute ja noch verweigert. Das heißt, ist auch da, weiß das, auch im Trans-Kontext weiß ja das Patriarchat Rollen zu. Das heißt, dieses ganze System ist darauf ausgewiesen, dass Frau keine Selbstdefinition ist. Die Frage, die ich stellen würde, ist, kann Frau eine Selbstdefinition sein? Also kann das Individuum selber bestimmen, ich bin eine Frau? Darf das Individuum das sagen?
Da würde ich antworten, es geht doch nicht darum, dass man etwas bestimmt. Es geht darum, dass man etwas erkennt. Also niemand entscheidet, ich möchte eine Frau sein. Das ist ja genau diese Vorstellung, die sich hier so viele Leute machen von Selbstbestimmung. Es geht nicht darum, was ich gerne sein will, sondern es geht darum, in sich zu erkennen, das bin ich. Und wir erkennen, glaube ich, aus evolutionären und biologischen Gründen, einfach erstmal die Existenz also von Frauen und Männern soweit an, dass wir also bestimmte Stereotype haben davon, wie Frauen und Männer erscheinen, wie sie wirken, wie sie sprechen. Wir kennen aber natürlich auch aus unserem persönlichen Umfeld eben Personen, die mehr oder weniger weiblich oder männlich eben so sind. Und wenn heute einfach viel stärker im öffentlichen Bewusstsein da ist, dass es eben Menschen gibt, auf die diese Zuschreibungen einfach mehr stärker oder weniger stark irgendwie zutreffen, dann ist das einfach, glaube ich, einfach eine präzisere Erfassung dessen, was Wirklichkeit ist, nicht? Und diese künstliche Unterscheidung zwischen außen existierenden Kategorien Frauen und Männern und innen kann ich dann also irgendwas oder so entscheiden, das ist doch nicht wirklich so. Es ist einfach so, dass es Personen gibt, bei denen einfach auch verschiedene Eigenschaften zu dem anderen zugeschriebenen Geschlecht einfach auch vorhanden sind und auch erkennbar sind. Und es ist doch seltenst wirklich eine völlige Überraschung, dass irgendjemand, eine Person sich zu dem eigenen Geschlecht bekennt, weil es einfach stimmig zu dem ist, wie diese Person ist. Was es vielleicht gibt, ist, dass also eine Person, die männlich eingeordnet ist, Dinge im Inneren erkennt oder auch verdrängt und viel Energie dafür aufwendet, eben dass niemand zu zeigen, dass diese Person so ist. Ja? Wenn diese Person zu dem steht, was sie ist, und seiner Umgebung frühzeitig, sobald es für diese Person klar steht, wer sie ist, was sie ist, ist es für alle einfacher, damit umzugehen. Und es geht doch darum, dass wir einfach einen Umgang finden mit den Personen, mit denen wir zu tun haben. Und deswegen denke ich, dass diese Ängste, die erzeugt werden, dass auf einmal irgendwie alles, die ganze Welt ist irgendwie so kompliziert. Nein, sie war schon immer so bunt, wie wir sie heute uns trauen zu beschreiben. Das Thema Non-Binarität, Transpersonen, hat es auch vor 100 Jahren gegeben und auch vor 1000 Jahren hat es gegeben. Und es gab auch Phasen unserer Geschichte, wo man andere Geschlechter definiert hat und gelebt hat. Und es ist einfach so, dass wir nun mal in einer Gesellschaft leben, die jetzt so geprägt wurde durch diese Zuschreibungen. Und nun sind wir in einer Phase, wo das eben aus bestimmten Gründen im Fluss ist und wir versuchen doch einfach jetzt einen Modus vivendi zu finden, wie wir damit besser zurechtkommen, dass Menschen sie selber sein wollen Und das wollen wir doch eigentlich mehrheitlich alle, dass Menschen sie selber sein können.
So eine Diskussion landet ja immer sehr schnell beim Individuellen, also wie geht es mir? Für mich ist die Frage, ist Frau sein, und zwar das Frausein von Transfrauen, ist es nicht doch am Ende eine Ermächtigung?
Es war eine Ermächtigung meiner selbst, wenn man es auf das Individuelle setzen würde, ging es weniger um Ermächtigung, sondern mehr um das Rückeroberung der Autonomie über mich selber. Denn das Problem, mit dem vermutlich jede Transperson hadert, ist, dass einfach gesellschaftliche Erwartungen an Menschen, die irgendwo einkategorisiert sind, getroffen werden und dass man früher jedenfalls versucht hat, diese Erwartungen so zu erfüllen, dass man ein guter Junge ist, ein gutes Mädchen und so. Und das sagen mir natürlich auch ganz viele biologische Frauen, dass für sie das einfache Frausein auch sehr stark geprägt hat, wie sie eben in ihrer gesellschaftlichen Rolle eben auch geprägt wurden, dadurch, dass sie auch bestimmte Dinge nicht konnten, sich nicht verwirklichen konnten, wo sie vielleicht dann lieber Dinge gemacht hätten, die Jungs eben zugeschrieben sind, sich also mehr körperlich zu betätigen, Fußball spielen und so. Das sind aber alles Dinge, die sich auch gesellschaftlich insofern so ein bisschen gewandelt haben, dass es heute einfach nicht mehr der absolute Kampf ist, sagen wir mal, Dinge zu tun, die einer anderen geschlechtlichen Rolle vorbehalten sind. Also meine Mutter war Ärztin und sie ist in einer Zeit aufgewachsen, als es sehr, sehr unüblich war, dass Frauen auch in der vorgesetzten Position oder selbstständig eben so einen Beruf ausübten. Das heißt, für sie war das damals in den 60er, 70er Jahren auch ein großer Kampf, noch das zu tun. Und heute ist das ja eine Selbstverständlichkeit, dass man einen Beruf ausübt, der ein erfülltes Neigung man verspürt und so. Und deswegen sind also heute im Studium mehr Frauen als Männer. Und die andere gesellschaftliche Geschichte ist nicht ausdefiniert, nämlich was die Führungsposition angeht. Da befinden sich halt Frauen weiterhin in der absoluten Minderheit. Und da geht es eben darum, diese Führungsposition auch zu erreichen, eben durch einen gesellschaftlichen Wandel. So, und innerhalb dessen ist also heute, glaube ich, mehr die Frage, wie ich eine Geschlechtlichkeit positiv besetze, als das, was ich nicht ausüben kann. Und diese Diskussion, wenn ich so eine Diskussion heute noch, also mit einer radikalen Feministin führe, die mir dann sagt, ich bin als Mädchen so erzogen worden, dass ich das und das nicht durfte, dann würde ich mich doch mit ihr freuen, dass heutzutage für Mädchen das einfach keine essentielle Einschränkung mehr ist für ihr Leben, ob sie jetzt Fußball spielen will oder so, weil es ist einfach, sie kann das heutzutage tun. So wie diese Rollenerwartungen im Wandel sind, ist das jetzt nicht mehr die Frage, ob ich als Transperson eben eine Rollenerwartung von früher irgendwie nicht mehr erfüllen kann oder will, sondern ich möchte positiv definieren können, ich fühle mich eben diesem Geschlecht zugehörig in dem Sinne, dass ich es bin. Nicht, dass ich jetzt irgendwie spüre, ich möchte irgendwie anders sein als das, was ich bin. Ich möchte ich selber sein. Und daraus erwachsen auf jeden Fall mehr Chancen, auch gemeinsam unseren geschlechtlichen Raum auszufüllen.
Wir sprechen über TERFs in dieser Sendung und bei Radikalfeministinnen. Und wir versuchen uns ein bisschen heranzutasten an so Aspekte dieser Überlegung. Und einer Aspekt war, ist Frau sein zugewiesen oder ist es ermächtigt? Und gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Cis- und Transfrauen? wir tun das ja aus einer spezifischen Perspektive, die wir beide ja haben. Und ich würde immer sagen, klar, Transfrauen wird das weibliche Geschlecht nicht zugewiesen. Das ist, glaube ich, das kann man so konstatieren. Es wäre naiv zu sagen, es wäre nicht so. Und gleichzeitig ist es auch eine naive Position zu sagen, es wäre ermächtigt. Wir würden uns des weiblichen Geschlechts ermächtigen. Das würde ja auch niemand, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen, das freiwillig tun, wenn wir cis-männliche Privilegien hätten behalten können. Warum sollten wir das tun, diese herzugeben, wenn wir es nicht müssten? Also das ist ja eine der zentralen Botschaften, die TERFs haben und die Raymond gesagt hat, dass das Patriarchat uns zwingen würde, Frauen zu sein. Na, was allerdings auch wieder eine Zuweisung wäre. Also es gibt ein Spannungsfeld da. Ich glaube, das kann man, glaube ich, ganz entspannt sagen. Also es ist nicht alles, was aus dieser TERF-Ecke kommt, so ganz aus der Luft gegriffen und spiegelt nicht auch gesellschaftliche Realitäten wieder. Das fände ich, würde die Sache zu einfach machen. Ich denke, dass es auch Aspekte gibt, die ganz spannend sind zu diskutieren oder dass es auch Spannungsfelder gibt, die sich nicht so ohne weiteres auflösen lassen.
Also ich denke, dass das wirklich das Zentrale ist, worüber wir sprechen, weil ich meine, wir können natürlich die ganze Zeit über biologische Dinge sprechen, aber wir sind doch jetzt hier nicht in einem Tierhandel. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie, dass wir mändeln oder dass wir züchten oder sowas. Das wird ja häufig so dargestellt, als müssten wir Menschen irgendwie so behandeln, irgendwie wie Kaninchen oder so. Ne? Es geht darum, dass wir innerhalb unserer Gesellschaft einfach bestimmte Dinge regeln müssen und dafür werden einfach Regeln aufgestellt in Form von Gesetzen oder in Form von unternehmensinternen Grundsätzen und innerhalb dessen verorten wir das.
Du hast dich schon länger, also ich meine mindestens seit 2 oder 3 Jahren, beschäftigt mit den ja, radikal-feministischen Strukturen in Deutschland. Was kannst du uns darüber sagen?
Das Thema ist mir so ein bisschen zugewachsen, einfach durch das, was mir selber vor jetzt schon einigen Jahren zugestoßen ist, als ich doch mit relativ naiven Augen so an die Öffentlichkeit gegangen bin, weil ich war als Journalistin, sagen wir, nie jetzt so in dem größeren Öffentlichkeit berühmt oder so. Aber als ich mein eigenes Outing hatte und in Podcasts aufgetreten war, über mich wurde geschrieben, ich hatte selber über längere Zeit eine Kolumne in der Berliner Zeitung, wurde ich auf einmal sehr, sehr hart angegriffen von Menschen, die ich gar nicht kannte. Und ich habe dann festgestellt, dass diese Personen, die so damals auf Twitter und in anderen Netzwerken sehr aktiv waren, nicht nur mich jetzt irgendwie so sehr hart und persönlich angriffen und beleidigten, sondern dass jede mir bekannte Transperson misgendert wurde, in Frage gestellt wurde und dass Versuche stattfanden, diese zu diskreditieren. Und ich habe mich natürlich als Journalistin auch erstmal gefragt, wer steckt denn dahinter? Wer sind denn diese Leute? Und dazu ist es dann gekommen, dass ich einfach ein bisschen mehr die Hintergründe und Strukturen recherchiert hatte. Da war ich wahrscheinlich nicht die Einzige. Es gibt viele Leute, die dort versuchen, in ein Gespräch zu kommen mit diesen Personen oder sich in einer Form theoretisch dazu äußern. Bei mir war es so, ich wollte einfach wissen, wer sind sie denn und sind die eigentlich alle so, wie sie auftreten dort. Also es gab auch verschiedene Abstufungen. Jetzt habe ich gemerkt innerhalb der Diskussion, als Twitter wirklich noch als ein breites Diskussionsmedium genutzt wurde, das ist ja mittlerweile zerstört worden und ich bewege mich selber nicht mehr dort, aber in den Zeiten, wo Twitter noch als Austauschmedium funktionierte, konnte man klar feststellen, es gab also einige klar definierte Protagonistinnen, die sehr hart entweder unter Pseudonym oder unter Klarnamen dort unterwegs waren und den Diskurs bestimmten. Und dann gab es in diesem Umfeld Diskussionen darum, ob das denn okay wäre, dass man eben auch etwas weitergeht in diesem TERF-Aktivismus. Und es gab einige Accounts, also die ganz offen so den Anschluss an rechte Strukturen suchten. Das hat mich dann doch sehr interessiert, wer steckt denn hinter diesen Accounts dahinter und wie kommt es denn, dass hinter jeder Aktivität, die dort stattfand, wo es darum geht, dann berühmte, bekannte Transpersonen zu fokussieren, dass dort also ein Herrscharen von SIF-Twitter-Accounts dann einen Sturm produzierten und dass diese Accounts, die relativ klar zuzuordnen waren, durch ihre Profile, dass sie also wirklich rechtsextremen Strömungen zugehörten, wollte ich wissen, gibt es da tatsächlich also eine Vernetzung, die man fokussieren kann? Oder ist das reiner Zufall, dass dort Dinge gesagt werden, die vielleicht dann eben auch Rechtsradikalen eben so gefallen? Und man konnte doch schon auch nachweisen, dass dort auch die Arme ausgestreckt wurde, also in Richtung rechts außen. Was mich dann, als ich mich theoretisch damit befasse, mich so ein bisschen verblüfft eigentlich, weil das hattest du in deinen Blog-Anträgen auch wirklich sehr, sehr gut herausgearbeitet, dass im Grunde der radikale Feminismus eigentlich eben aus einem linken Feminismus heraus entstanden war und so diese Radikalisierung nach rechts außen war etwas, was so leicht sich also aus dem Feminismus alleine heraus nicht so erklären ließ. Und je mehr man in diesem Komplex sich bewegte, konnte man irgendwie feststellen, dass es ursprünglich eigentlich kein rechtes Thema gewesen ist, sich gegen Transpersonen zu wenden, sondern dass das eher so entdeckt wurde von rechten Kreisen als ein Thema, das man ganz leicht so als Einstiegsdroge benutzen kann, um Menschen, die eigentlich überhaupt keine Ahnung davon haben, dazu zu bewegen, auf einmal so ihre Vorbehalte gegenüber Menschen, die vielleicht anders sind, zu aktivieren, auf einmal rechte Haltung zu verhärten. Und darum scheint es wohl in den letzten 10 Jahren gegangen zu sein. Es ist ganz schwer zu rekonstruieren, wo das Ganze angefangen hat. Aber man kann sehen, dass vor 10, vor 8 Jahren so Aktivitäten in so Hassforen, so mit Memes sehr stark zugenommen hatten. Vor allen Dingen also über den britischen und US-amerikanischen Markt. Man weiß, dass eben viele Aktivitäten, die auch hier in Deutschland betrieben werden, also ursprünglich eigentlich, also auch von britischen und amerikanischen Organisationen befördert wurden, die sich so im evangelikalen Umfeld verorten lassen. Und da hat es zu einer seltsamen Vernetzung eben geführt, dass also auf der einen Seite so dieser ursprünglich linke, etwas anachronistische Feminismus der zweiten Welle weiter diese Narrative eben betrieben hat. Und dann Allies eben auf dem anderen auf der anderen Seite des Spektrums eben in rechten Kreisen gefunden hat. Und dass es dann Medien gab, die diese Narrative dankend aufgegriffen haben. Und deswegen findet man heute, also in den Medienauftritten von bürgerlichen Zeitungen, die sich in den sozialen Medien auch erhoffen, dass sie einfach über diese Reizthemen dann Abos abschließen oder ihre Reichweite erhöhen, dann auf einmal Themen, die vor 40 Jahren in einer, ich sag mal, absoluten Minderheit in irgendwelchen Nischen oder sowas diskutiert wurden und die deswegen auch gar nicht so wahrgenommen wurden von einer breiten Öffentlichkeit und heute mit in der Bild-Zeitung und auf News und so diese Themen gesprochen. Und das ist schon eine ganz, ganz signifikante Änderung einfach des Diskurses. Ne?
Wir sehen eine Entwicklung aus dem linken Spektrum hin in ein rechtes Spektrum. Ist es ja so, wenn wir uns die Debatte aus dem rechten Spektrum ansehen, hat es ja eine Diskursverschiebung gegeben von den schwulen Männern hin zu den Transfrauen. Also schwule Männer, die als Zielscheibe jetzt nicht mehr in dieser Funktionalität zur Verfügung stehen, aber die Argumente, die gegen die schwulen Männer vorgebracht worden sind, sind ja im Prinzip die, die jetzt 1:1 gegen die Transfrauen verwendet werden.
Ja, und wunderbarerweise findet man also innerhalb dieser Szene von Leuten, die sehr aggressiv auch gegenüber Transfrauen auftreten, auch schwule Männer. Das ist eine sehr bizarre, teilweise lustige, aber teilweise sehr unlustige Entwicklung, dass sich also innerhalb dieser queeren Community wiederum so Subfraktionen bilden und es eine Form oder eine Fraktion eben von schwulen Männern gibt, die jetzt auf einmal sich dadurch definieren, dass sie nicht mehr queer sein wollen und dass sie also alles, was eben außerhalb ihrer eigenen Lebensidentität stattfindet, queeres Leben und insbesondere Transleben als falsch bezeichnen. Das finde ich persönlich sehr, sehr lustig, aber es ist in der Lebenswirklichkeit von Menschen, die darunter leiden und angegriffen werden und physischer Gewalt, psychischer Gewalt ausgesetzt sind, absolut unlustig.
Also diese Dynamik, die wir in den Social Medias haben, das ist so das eine. Aber wenn diese Bewegungen in der Öffentlichkeit sichtbar werden, also wir hatten im letzten Jahr einen Real Dyke March in Berlin, an dem, ja, das waren keine 30 Personen, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, oder auch wenn radikal-feministische Gruppen zur Protestaktion aufsuchen, dann sind das Aktionen, die in keiner Weise vergleichbar sind mit dem, was in der queeren Szene passiert. Also indem wir jeden beliebigen Dyke-Marsch hier in Deutschland oder jeden CSD, das sind alles Veranstaltungen, die in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Größenordnung stattfinden. Also wenn diese Bewegung sichtbar wird, offenbart sie sich als das, von dem ich denke, dass sie auf eine gewisse Art und Weise auch ist, eine sehr kleine, sicherlich lautstarke, aber eine sehr, sehr kleine Bewegung von besonders radikalisierten Personen.
Ja, wir leben in dieser wunderbaren Medien-Echo-Box, Echo-Box sage ich schon, also Echo-Kammer, Welt, wo soziale Medien eben so einer kleinen Minderheit, wenn sie denn nur laut genug schreit, sehr, sehr laut erscheint und ihnen eine Größe zuwächst, die sie dann wiederum interessant macht, eben für andere Protagonisten, die eben sich davon was versprechen, dass sie einfach diese Diskurse aufgreifen. Aber wenn es wirklich darum geht, dass innerhalb einer feministischen Diskussion oder Präsenz beim CSD dann so Flagge gezeigt wird, dann sieht man genau das, nicht? Also die Dimension, dass ist die Realität eine andere ist, als die, die gefühlt eben sich in den sozialen Medien zeigt.
Hast du selber schon mal Berührungen gehabt mit TERFs? Also hast du selber schon mal so eine Diskussion führen müssen? Bist du da schon mal im Real Life sozusagen angegangen worden? Also mir selber ist es noch nie passiert. Ich bin jetzt also sichtbarer aktivistisch seit mehr als 5 Jahren. Und ich habe überhaupt noch nie eine Diskussion gehabt, wo es jemand riskiert hätte, mich zu misgendern oder so etwas zu tun. Hast du selber Erfahrungen damit?
Ganz im Gegenteil. Ich hatte so im Rahmen meiner Recherchen zu dem Thema radikaler Feminismus ein paar Personen im realen Leben kennengelernt, mit denen ich sehr anregende, auch sehr respektvolle Diskussionen hatte. Also auf Grundlage von Meinungsunterschieden oder dem Versuch, erstmal festzustellen, wie bist du drauf? Und daraus haben sich dann sehr anregende Gespräche, teilweise haben wir auch viel gelacht über Dinge und so, aber dann kam es dann doch eben zu dem Punkt, wo man merkt, ja, wir sind einfach über bestimmte Dinge, da werden wir nie zusammenkommen, da sind wir unterschiedlicher Ansicht. Aber das ist, glaube ich, der Rahmen, in dem sich sinnvolle und gute Diskussionen eben bewegen. Man versucht, sich irgendwie erstmal menschlich zu verstehen. Man versucht, sich anzunähern und kommt dann vielleicht zu einem Punkt irgendwo, wo man einfach sagt, also da trennen wir uns einfach in dem Einverständnis, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. We agree to disagree. Und ich finde, das ist ein gutes Konzept, konstruktiv mit Dingen, mit Meinungsunterschieden umzugehen.
Nun gibt es im Feminismus viele Meinungsunterschiede, aber da würde ich vielleicht gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Du hast gesprochen davon, dass es Verbindung ins rechte Lager gibt. Wie schätzt du Organisationen, die ja sehr präsent sind, was ich würde das gar nicht mal aus dem radikal-feministischen Spektrum benennen, sondern das sind ja im Wesentlichen von Männern geführte Organisationen, die transkritische oder transfeindliche Narrative besonders transportieren. Ich spreche von der Society for Evidence-Based Gender Medicine, die SEGEM, und da die Organisation, die damit direkt zusammenhängt, das ist Genspect. Genspect ist, glaube ich, von den beiden Organisationen die wahrnehmbarere Organisation. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es zufällig war, dass in dem Buch, das die Frau Schwarzer herausgegeben hat, dass ausgerechnet für diese beiden Organisationen eine Anzeige geschaltet war. Es war, glaube ich, auch die einzige Anzeige in dem Buch. Wie schätzt du diese Organisationen ein?
Ich würde sagen, dass Deutschland nicht zu den Epizentren der TERF-Aktivitäten gehört. Dass hier zwar also durch diese rechten Vernetzungen Gelder fließen in Organisationen, die eben auch mit dieses Thema des transfeindlichen Aktivismus verwendet werden. Aber die Epizentren dieses Kulturkampfes befinden sich also in UK und in Amerika. Dort, da sind auch die größten Geldgeber, die dort Aktivitäten anschieben, die darüber erhoffen, dann andere europäische Länder, und zu denen gehören wir, hier Dinge zu verschieben. Es gibt, das ist weiterhin leider eben aktuell, diese Studie der Europäischen Union, The Tip of the Iceberg, also wo diese ganzen Geldverschiebungsaktionen aufgelistet wurden, auf dem Stand allerdings von 2021. Aber man kann dort eben auch nachlesen, also welche Partei in Deutschland oder das Umfeld von welcher rechtsextremen Partei dort auch profitiert hat. Und es ist kein Zufall, wenn man aus diesem Umfeld bestimmte Narrative relativ häufig hört. Da geht es allerdings eben nicht nur eben um transfeindliche Aktivitäten, sondern generell eine antifeministische Metapolitik, die damit betrieben wird. Ne? Und das ist darin eben verortet. Und da werden dann auch also irgendwelche Institutionen oder Plattformen gegründet, also entweder originär hier in Deutschland oder es ist halt eben doch nur ein Ableger von irgendeiner Plattform, die eigentlich aus UK kommt, und dann findet man irgendwie eine schlecht übersetzte Website oder so, und man sieht eben, das ist irgendwie halt so ein Popanz, der da so aufgezogen wird, aber es geht einfach darum, dass man eben mit Hilfe von irgend so einer Etikette und ein paar unklar zu verordnen Protagonisten eben viel bewegen kann. Und man weiß eben, dass man eben also über bestimmte Netzwerke viel in Bewegung setzen kann, also wie es die AfD über TikTok eben schafft, und andere Netzwerke haben das eben lange Zeit eben über Twitter eben gemacht, so über ihre Protagonistinnen. Und es ist leider so, dass gerade das rechte Spektrum das viel besser verstanden hat, wie diese Netzwerke funktionieren und wie man eben so mit dieser Kubitschek hat es eben 1% genannt, also mit, dass du eigentlich in der absoluten Minderheit bist und trotzdem damit diesen großen Hebel bewegen kannst, wenn du weißt, wie es geht. Und das ist das Spiel, was gespielt wird.
Ich finde das ganz spannend, was du sagst. Vor allen Dingen, wenn wir uns die öffentliche Theoriebildung ansehen. Also wir haben vor 5 Jahren, finde ich schon, sehr, sehr stringenten, feministischen, ja auch linken, eine linke Perspektive gehabt. Also klar, eine Anti-Trans-Perspektive. Das hat sich verschoben aus meiner Wahrnehmung. Sicherlich auch determiniert durch den rechten Diskurs, also in dem Kriminalität, Pädosexualität, Kinder, psychische Erkrankungen, das ist ja eine Gemengelage, was da so rein schwappt in diese Diskussion, die dann weit ab von der feministischen Diskussion oder auch einer Patriarchatskritik hin gewandert ist zu allen möglichen Versatzstücken, die da verhackstückt werden. Und aus meiner Wahrnehmung hat auch das Schwarzer Buch dazu beigetragen, dass ja so eine Art Trivialisierung und Banalisierung des Themas vorgenommen hat. Da hat es ja auch wieder eine Diskussion gegeben, noch eine wie auch immer fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema, bis hin, dass wir jetzt Protagonistinnen haben, die, ja, ich kann hier mal so ein paar Sätze sagen. Also das ist jetzt hier Kritik, die sich gegen Trans richten soll. Da werden die man würde da eine Diagnose erfinden, die das Ablehnen sexistischer Stereotype zur behandlungsbedürftigen Erkrankung erklärt. Man arbeitet eine Pseudobehandlung dieser Erkrankung aus. Man fährt eine Kampagne, die jeden Zweifel dieses Vorgehens als Menschenrechtsverbrechen, Phobie, Feindseligkeit und Rechts darstellt, sodass die Debatte unterbleibt. Man beeinflusst Politiker mit dem behaupteten Menschenrecht, sein Geschlecht zu wechseln. Man erlässt Safe-ID-Gesetze. Ich will es gar nicht weiter vorlesen. Also hier gleitet ja eine Debatte völlig in die Schwurbelei ab. Man orientiert sich gar nicht mehr an einer wie auch immer gearteten Fakten und Tatsachen ab, sondern man erfindet geradezu irgendeine Konstruktion, um gegen Trans vorzugehen. Wie nimmst du diese Entwicklung wahr? Ist das etwas, was sich auch mit deinen Recherchen in der Szene widerspiegelt? Findet da ja eine Radikalisierung, aber auch eine Trivialisierung gleichzeitig statt?
Die Frage ist halt, worum es geht. Also bei diesem Postulat, was du da gerade vorgetragen hast, geht es ja offensichtlich um zwei Sachen. Das eine ist, man will ja jegliche konstruktive Diskussion offenbar schon relativ schnell entgleiten lassen. Es ist ja gar nicht möglich, sich irgendwie auf irgendeinen von diesen Punkten irgendwo einzulassen, weil man geht ja von vornherein irgendwie davon aus, dass das alles falsch ist. Und man gibt ja gar nicht erst irgendwie Raum, überhaupt festzuhalten, wo gibt es denn möglicherweise jetzt irgendwie Fragen, die man jetzt irgendwie mit sachlicher Betrachtung irgendwo dessen, wie bietet man jetzt Ratsuchenden, Transpersonen, Jugendlichen, die Zweifel haben oder wie auch immer, wie geht man damit um, sondern es wird von vornherein also behauptet, das gibt es überhaupt nicht. Ne? Also man will, indem man halt so ein Konstrukt in 12 Punkten irgendwie aufbauen, eine Gegenwirklichkeit schaffen, in die man sich irgendwie verfängt. Und wenn man einmal sich überhaupt darauf eingelassen hat und in irgendeinem von diesen Punkten, wenn man irgendeinen von diesen Punkten tatsächlich ernst nimmt, ohne jetzt zu erkennen, dass es alles auf Annahmen beruht und sich einfach nicht mit der Realität, wie sie in Beratungsstellen sich darstellt, wie es statistisch, empirisch eben sich begründen ließe, sondern einfach nur so dahingeworfen. Wenn man sich einmal darauf einlässt, dann ist man schon in diesem Universum drin, ich habe ganz viele Fragen und so, und das muss doch irgendwie alles falsch sein. Es ist darauf angelegt, dass man irgendwo, weil man ja gar nicht wirklich Bescheid weiß über diese Thematik, wenn man sich nicht damit beruflich befasst, weil man betroffen ist, weil das ja alles so kompliziert ist und so viele Fragen aufwirft. Und diese Leute so tun, als hätten sie da die endgültigen Antworten, wüssten, was richtig und was falsch ist. Nein, das beantwortet sich einfach in der konkreten Arbeit mit Ratsuchenden. Das sind die Leute, die darüber am besten Auskunft geben. Und da stellen sich dann Leute hin, die wirklich überhaupt nichts praktisch damit zu tun haben und tun so, was richtig und was falsch ist. Das ist genau das Problem. Und das ist genau dieselbe narrative Struktur wie wir haben ein Problem wie Corona oder den Krieg oder so. Da gibt es immer Leute, die unheimlich toll Bescheid zu wissen glauben, weil sie irgendwie so eine extreme Meinung oder sowas vertreten oder so. Und je einfacher gegen alle empirischen Dinge sich zu wenden, damit kann man sich prima in den Medien positionieren und in den sozialen Medien, und man kann immer dafür Leute aktivieren, indem man so ihre Ängste und Unsicherheiten trifft, und daraufhin ist dieser Diskurs angelegt.
Es hört sich nicht so an, als wenn es ernsthaft eine Diskussion geben kann oder eine Auseinandersetzung, um Grenzen zum Beispiel abzustecken. Denn wenn ich mir die Entwicklung ansehe im europäischen Ausland, was in Italien passiert mit den lesbischen Müttern, was in Ungarn passiert mit Frauenrechten und Transrechten, was in Polen passiert ist, aber auch was in Russland jetzt ja sehr radikal vollzogen worden ist, ist ja alles das, was aus dieser Ecke, aus dieser TERF-Ecke ja im Wesentlichen auch gefordert wird. Ne? Mal mehr oder weniger verklausuliert und direkt, mal mit ein paar Grautönen, aber im Großen und Ganzen wird das so eine ganz radikale Linie vertreten. Etwas, was ja in einigen amerikanischen Bundesstaaten ja auch schon umgesetzt ist, oder was man meint, was in Schweden passieren würde, dass die Kinder gar nicht mehr behandelt werden beispielsweise, dass grundsätzlich Menschen gar nicht mehr behandelt werden. Gibt es da noch was zu besprechen, oder ist es eher so, dass wir einen politischen Kampf, eine Auseinandersetzung führen müssen? Was denkst du, wo werden sich die Dinge weiterhin entwickeln?
Ich denke, es ist nochmal ein Schritt zurück. Also was du gerade angesprochen hast, ist ja diese länderübergreifende Entwicklung. Das ist ja kein Zufall, dass Dinge eben in Italien passieren, dass Dinge bei uns passieren. Diese Bewegungen sind international vernetzt, nicht? Und wir müssen einfach auch ein bisschen über das hinausschauen, was eben in Deutschland passiert ist. Wir sprechen hier die ganze Zeit immer von nationalen Medien in Deutschland, von der AfD und so. Nein, aber diese Bewegung, die mit der Abrissbirne viele gesellschaftliche Errungenschaften der letzten 20, 30 Jahre wieder einstürzen lassen wollen und damit eben auch Transrechte und damit verbunden eben auch patriarchalische Rollenmuster wieder stärker befördern wollen. Das ist eine zumindest europäische Bewegung. Das ist aber auch eine internationale Bewegung, weil wir sehen, dass genau solche Entwicklungen eben auch in Amerika uns voranschreiten, dass sie eben auch in anderen Ländern passieren, in Argentinien, da wo, also gerade auch diese Länder, die eigentlich sehr progressiv sind, die also schon ein Selbstbestimmungsgesetz haben voranschreiten lassen, dass man dort versucht, durch die allgemeine Unzufriedenheit eben auch diese Errungenschaften wieder rückabzuwickeln und dem Antifeminismus wieder mehr Raum geben zu lassen. Und das sollten wir, glaube ich, immer im Auge behalten, dass wir wie über unseren Horizont hinausblicken müssen und nicht einfach geschehen lassen, was jetzt gerade in Frankreich passiert, was in Italien jetzt schon seit einigen Jahren läuft und so, was in Österreich wieder passiert, weil es uns betrifft. Wir sehen das, dass eben von Österreich auch solche gedanklichen Konstrukte des Antifeminismus zu uns herüberschwappen und dass diese Dinge dann eben über die sozialen Netzwerke ausgerollt werden, auf TikTok und so. Und wir verschlafen das im Moment. Vielleicht sind wir jetzt gerade aufgewacht und sehen irgendwie, was das alles betrifft, nicht? Also, dass dann rechte Protagonisten das erkannt haben, wie viel man damit bewegen kann. Und wir müssen das erkennen, dass das es nicht hier nur um kleine Zirkel geht, sondern es geht um das große Rad, was da gedreht wird. Und wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir uns in einer Welt wieder befinden, wo es nicht mehr um progressive Bewegungen nach vorne geht, sondern nur darum, dass wir wieder möglicherweise irgendwann die Rechte, die von rechten Parteien ausgeschaltet werden, mühsam dann wieder aufbauen müssen. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt auch erkennen, dass es nicht nur um einen Kampf gegen irgendeine Partei geht, sondern es geht um Narrative, die um sich gegriffen haben schon über Jahre und dass die Mehrheitsgesellschaft auch erkennen muss, dass es nicht nur um kleine Minderheiten geht, sondern auch um sie selber und um unsere Gesamtgesellschaft.
Das Selbstbestimmungsgesetz hat ja eine Entwicklung durchgemacht von den Entwürfen, die Grüne und FDP vor der Wahl vorgelegt haben, über die Eckpunkte, die uns in der Pressekonferenz vorgestellt haben, zu dem jetzigen Entwurf, von dem nicht abzusehen ist, dass er in dieser Legislaturperiode noch in Kraft tritt. Und mit all den Schwächen, die dieser, ich finde auch gravierenden Schwächen, den dieser Entwurf hat, wie siehst du diese Entwicklung in diesem Kontext und was schätzt du selber ein? Wird es ein Selbstbestimmungsgesetz geben?
Ich denke mal, die Entwicklung dieses Selbstbestimmungsgesetzes wird aus der Perspektive von denjenigen, die es verhindern wollten, als eine sehr erfolgreiche Aktion bewertet. Man hat es von vornherein versucht, durch bestimmte Kampagnen und Beeinflussung von Abgeordneten das Gesamtprojekt entweder zu verhindern oder so zu verändern, dass es einfach nicht wiederzuerkennen ist. Genau das ist passiert. Also wir haben jetzt ein Frauensauna-Gesetz, das wirklich inhaltlich so gut wie gar nichts mehr mit dem zu tun hatte, worum es eigentlich ging. Und dass also Narrative, die wissenschaftlich, empirisch einfach als Blödsinn zu erkennen sind, in den Vorspann eines Gesetzes, eines Gesetzentwurfs gefunden haben. Ich habe darüber mit Juristinnen gesprochen, die alle ballsamt den Kopf darüber geschüttelt haben, wie dieses Gesetz geschrieben ist. Auch in der Anwendung gibt es keinen anderen Bereich, also wo ein Gesetz also so solche Regelungen, solche Eingriffe eben vollzieht. Es ist eine Katastrophe mit Ansage und deswegen denke ich mal, dass es sowohl, wenn es denn innerhalb dieser Legislaturperiode tatsächlich noch durchkommen sollte, als auch wenn es eben nicht mehr ratifiziert werden kann, dass es beides eine vertane Chance ist. Ist im Moment nicht absehbar, dass irgendwie eine neue Legislatur mit Mehrheiten zustande kommen wird, die überhaupt ein solches Gesetz verabschieden würde. Das heißt also, die Hoffnung darauf, dass wir jetzt innerhalb der nächsten 8 Jahre irgendwas Besseres sehen werden oder so, ist, glaube ich, illusorisch. Und das, was wir realistisch bekommen werden, ist für viele Menschen, die es betrifft, eine große Enttäuschung und die Hoffnung daran, dass wir also eine progressive Koalition hatten von Parteien, die jetzt in diesem Bereich Dinge regeln wollten, die schon vor 20 Jahren verfassungsrechtlich angemahnt wurden, dass sie verfassungskonform laufen sollten, sind jetzt in einer verquasten Form nicht wirklich nach vorne gebracht worden. Und deswegen ist es wirklich deprimierend zu sehen, wie das gelaufen ist.
Nun gibt es Menschen, die sagen, die Community ist zu zahm, zu leise, äußert nicht genug Kritik. Müssen wir sowohl, was den Umgang mit Radikalfeministinnen oder TERFs angeht, als auch mit dem Gesetzgeber, müssen wir radikaler werden? Welchen Rat hast du?
Also wie gesagt, ich glaube, man sollte so etwas wie das Selbstbestimmungsgesetz nicht isoliert betrachten, sondern es ist einfach eine Mahnung dessen, was alles passiert, wenn entschlossene AktivistInnen versuchen, dadurch, dass sie einfach gezielte Kampagnen auf unwissenschaftlicher Basis dazu benutzen, um sinnvolle, progressive Gesetze zu verhindern und daraus eben Vorhaben zu machen, die entweder nachher so gut wie gar nichts bewirken oder vielleicht sogar falsche Incentives setzen. Ich spreche jetzt nicht von dem Selbstbestimmungsgesetz, sondern ich spreche zum Beispiel von einem Heizungsgesetz, wo andere Einflüsterungen eben dazu geführt haben, dass vielleicht eine wirklich sinnvolle Politik verhindert wurde. Aber in diesem Kontext ist es eben zu sehen, dass wir auch unser politisches Handeln dagegen etwas schützen müssen. Im Grunde ist Lobbyismus ist ja nichts Verkehrtes. Es ist Teil unseres Systems und es ist auch sinnvoll, dass Lobbygruppen ihre Interessen einbringen. Trotzdem ist es eben Pflicht der politischen Institutionen und der Handelnden, dass sie das so abwägen, dass Forderungen, die erhoben werden, von jedweder Seite abgeglichen werden müssen mit dem, was denn wirklich ist. Und man kann jetzt nicht also eine abstruse Forderung, dass man jetzt, dass man Saunen oder Toiletten vor potenziellen GewalttäterInnen schützen müsse, mit dem Verweis darauf, dass also irgendwelche nicht verifizierten anekdotischen Fälle, die irgendwo in Australien oder Amerika passiert sein sollen, dafür verwenden, dass ein Gesetz entsprechend so formuliert wird. Das ist einfach, das ist mehr als enttäuschend, sondern das ist einfach ein Versagen der handelnden Personen. Man hätte solche Forderungen dahin stellen sollen, wo sie hingehören, nämlich lässt sich das verifizieren oder lässt sich das nicht verifizieren. Und wenn sich das nicht verifizieren lassen, ist es einfach eine irrelevante Forderung. Und das muss man dann auch einfach ausgliedern, in das gehört in unser Gesetz nicht hinein. Gesetze sind dazu da, etwas zu regeln, was einer Regelung bedarf. Und wie es damals Marco Buschmann eben sagt, es geht darum, um das Verhältnis von Individuum um Staat. Und das, was nun einfach in dem Gesetz drinsteht, ist vieles, aber eben geht an dem Thema völlig vorbei. Und das ist eben ein Lehrbeispiel für das, wie es nicht laufen darf.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das für ein Wunsch?
Ich würde mir einfach wünschen, dass jede und jeder jeden Tag, wenn ihr durch die Straßen läuft und einfach mal schaut, wem ihr da so begegnet, dass ihr mal einfach so als Gedankenexperiment euch in die Schuhe von jemand anders stellt, so wie man das im Englischen sagt, dass ihr einfach mal denkt, wie geht es anderen Leuten eigentlich? Wenn wir das klingt jetzt sehr trivial, aber wenn man das wirklich mal macht und sieht, wie schwer es uns mittlerweile gefallen ist, das überhaupt zu verstehen oder ein Bild davon zu haben, wie geht es jemand, der oder die eine andere Hautfarbe hat, non-binär ist, wenn man es selber nicht ist, alt oder jung, behindert. Das sind viele Dinge, bei denen es mehr und mehr Leuten schwerfällt, sich da rein zu denken. Und wir sollten es zumindest versuchen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke für das Gespräch auch.